RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 10 Uhr mit Werner Schoninger. In den USA hat ein Bundesgericht fast alle Zölle von Präsident Trump blockiert. Laut den Richtern überschritt Trump seine Befugnisse, als er mithilfe des Notstandsgesetzes den Kongress überging. Die Regierung legte schon Berufung ein. Pascal Küpper.
Erst einmal hat das Bundesgericht aber mitgeteilt, dass die betreffenden Zölle aufgehoben und dauerhaft untersagt würden. Also unter anderem die pauschalen Abgaben auf Waren aus China, Mexiko und Kanada. Die Zölle müssen in der Regel vom US-Parlament genehmigt werden. Deswegen hatten mehrere Bundesstaaten gegen Trumps Alleingänge geklagt.
Der deutsche Kulturstaatsminister Weimer will Internetkonzerne wie Google und Meta mit einer Digitalabgabe in Höhe von 10% belegen. Wie er dem Stern gesagt hat, wird dafür eine Gesetzesvorlage vorbereitet. Als Vorbild nennt Weimar Österreich. Dort müssen große Online-Unternehmen seit 2020 eine Abgabe in Höhe von 5% ihrer Einnahmen aus der Werbung zahlen. Spitzenvertreter der Wirtschaft reagieren positiv auf die Ankündigung der Bundesregierung, schnell Wachstumsimpulse zu setzen. Der Bundesverband der deutschen Industrie spricht von einem guten und wichtigen Signal. Ähnlich äußert sich der Verband der chemischen Industrie. Union und SPD haben gestern im Koalitionsausschuss ein Sofortprogramm beschlossen, das noch vor der Sommerpause umgesetzt werden soll. Es sieht Steuererleichterungen für Unternehmen und weniger Bürokratie vor. Die Straßenbahnstrecke an der Wuhlheide in Berlin wird seit dem Morgen schrittweise freigegeben. Nach Angaben der BVG fahren seit dem frühen Morgen wieder die ersten Trams. In der Startphase gibt es bei der Linie M17 erstmal einen Pendelverkehr im 10-Minuten-Takt. Die übrigen Straßenbahnlinien werden noch umgeleitet, bis dann ab Samstag überall Normalbetrieb gilt. Die israelische Regierung hat weitere Siedlungen im besetzten Westjordanland genehmigt. Insgesamt handelt es sich um 22 Bauprojekte. Sie sind nach Angaben aus Jerusalem zum Teil schon errichtet worden. Die Mehrheit der internationalen Gemeinschaft betrachtet den israelischen Siedlungsbau im Westjordanland als illegal. In der Ukraine sind nach Behördenangaben bei neuen russischen Luftangriffen mindestens ein Mensch getötet und weitere verletzt worden. Die Drohnen haben demnach unter anderem die Stadt Bilopilja und mehrere Gemeinden in der grenznahen Region Sumy getroffen. Russland meldet wiederum ukrainischen Drohnenbeschuss auf etwa Moskau. Einer der Flughäfen musste deswegen zeitweise den Betrieb einstellen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Heute wechselnd bewölkt mit Sonnenschein, dabei trocken, maximal 18 bis 20 Grad. Dazu böiger Nordwest- bis Westwind. Aktuell in Berlin-Marzahn 13 Grad und in Neuruppin 12. Morgen viele Wolken mit einzelnen Schauern, im Tagesverlauf sonniger bei Höchstwerten zwischen 22 und 25 Grad. Die Zeit 10.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio Spezial.
Wer an den Schwarzwald denkt, dem kommt sicherlich nicht als erstes Käse in den Sinn. Eher Schwarzwälder Kirschtorte oder Schwarzwälder Schinken. Dass die beliebte Ferienregion auch über eine Käsetradition verfügt, wissen die wenigsten. Und das haben wir uns genauer angesehen. Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs, heute am Himmelfahrtstag. Ich bin Tina Witte. In den letzten Jahren haben sich im Schwarzwald immer mehr Bauernhöfe auf die Käseherstellung spezialisiert. In meist kleinen Hofkäsereien werden feine Frischkäsesorten bis hin zum würzigen Bergkäse produziert. Astrid Kretschmer war unterwegs in Schwarzwälder Käseküchen. Auf ihrer Reise ist einfach alles Käse.
So, da oben sind sie.
Halli, halli, halli.
Ja, Französisch verstehen Sie recht gut. Ja, ich gehe gleich mit rein. Ich werde noch eine melken. Sie wollen ja frische Milch probieren.
Für Ziegenfans ist der Hof Peterle in Schöngrund ein Paradies. Dort oben auf dem 200 Jahre alten Bauernhof mit herrlichem Blick ins Tal hört man die Tiere stetig meckern und schnauben. Von Frühjahr bis Herbst melkt Michael Peterle die Ziegen täglich und macht aus der biologischen Ziegenmilch schmackhaften Käse.
Die kuschelt ja jetzt hier richtig.
Ja, ja. Das
ist ja Wahnsinn. Gell.
Liebevoll nimmt der hagere Bauer ein braunschwarzes Exemplar auf den Arm, knuddelt es und erzählt, dass das tägliche Käseproduzieren harte Arbeit ist und Passion zugleich.
Ja, ich liebe es und ich lege auch Liebe rein in die Produktion, so gut ich kann. Das finde ich ist sehr wichtig. Ja. Der Kontakt mit den Tieren und das, was dann draus entsteht, das fasziniert mich aber immer wieder neu. Ich bedanke mich auch jedes Mal nach dem Melken bei meinen Ziegen für die Milch. Freue mich, genau, dass sie uns das geben sozusagen. Und ohne das können wir ja auch keinen Käse produzieren. Ja. Wir haben bunte deutsche Edelziege. Genau.
Und die seien vom Klima her sehr gut angepasst. Seit knapp 25 Jahren betreibt der Ludwigsburger seinen Biobauernhof. Der kleine familiengeführte Betrieb liegt im idyllischen Murgtal, mitten im Nordschwarzwald, am Rande des Nationalparks Nordschwarzwald. Nächster größerer Ort ist Baiersbronn.
Wir haben 17 Hektar.
Reines Grünland, 10 Hektar Wiesenfläche, wo das Heu gemacht wird, 6 bis 7 Hektar sind Weiden. Von Mai bis Ende November werden die Ziegen gemolken.
Wir melken etwa 45 Ziegen und haben so insgesamt meist so zwischen 80 und 100 Tiere. Hühner haben wir auch, genau, 200 Hühner.
Die übrige Herde beweidet die Steillagen und sorgt gleichzeitig für die Offenhaltung der Schwarzwaldlandschaft.
Wir machen ein bisschen Landschaftspflege. Also hier im Murgtal ist ja das Problem, dass die steileren landwirtschaftliche Fläche alle zuwachsen, weil sie nicht mehr bewirtschaftet werden, weil es sich überhaupt nicht mehr rentiert natürlich. Und da werden zum Teil die Ziegen eingesetzt, um das offen zu halten.
Die Tiere bekommen kein fertiges Futtermittel, sondern nur Grünfutter und Heu, sprich keine Silage. Dadurch erhält der Käse sein besonderes, mildes und ausgeprägtes Aroma. Davon können wir uns in einer Verkostung selbst überzeugen. Neben Frischkäse verkauft Peterle in seinem Hofladen auch Weichkäse, halbfesten Schnittkäse, Ziegenmilch und Molke, saisonal Ziegenfleisch und Wurst und natürlich täglich frische Eier aus Freilandhaltung.
Wir würden jetzt mal anfangen mit dem ganz frischen. Ja, wir haben einmal den Frischkäse probiert, also der fängt ganz mild an. Da wird die Milch abends verarbeitet und am nächsten Morgen geht er schon auf den Markt. Also nicht mal einen halben Tag alt und dann extrem mild. Von der Konsistenz wie Mozzarella, schmeckt wunderbar zu Tomaten oder im Salat.
Das Aroma entwickelt sich ja erst bei der Reifung, erklärt Michael Peterle. Je länger der Käse liegt und reift, gewinnt er bei entsprechender Temperatur immer mehr an Geschmack. Das Besondere an Ziegenkäse?
Also der ist jetzt ganz frisch hier, der ist dann schneeweiß, der Käse. Das ist das Besondere ja an der Ziegenmilch, dass das Fett, das ist schneeweiß. Ja. Also wenn man Ziegenbutter macht, dann ist die auch weiß und nicht so gelblich wie jetzt bei der Kuh. Das hat den Grund, dass das Beta-Carotin in der Ziegenmilch schon zu Vitamin A umgewandelt und das ist ganz weiß.
Besonders beliebt ist sein Frischkäse mit Dost.
Wir haben jetzt auch den bekannten Baiersbronner Schatz. Das ist ein Frischkäsetaler mit Dost. Der wilde Oregano wird hier als Dost bezeichnet, so im Schwarzwald. Und der wächst hier überall am Waldrand oder auf den Wiesen. Und gerade im Sommer, wenn warmes Wetter ist, dann riecht es so nach Oregano. Und so ähnlich schmeckt auch dieser Käse eben. Ja, ein warmer Sommerabend mit, mit Oregano in der Nase und dazu ein Gläschen Wein. Empfehlenswert auf jeden Fall.
Dem können wir uns nur anschließen. Er schmeckt einfach viel feiner, nach viel Ursprünglichem, nach Schwarzwald und den blühenden Wiesen, wo Peterle seine heimischen Schätze findet. Apropos Schätze, Baiersbronn, die zweitgrößte Landgemeinde in Baden-Württemberg, ist bekannt für seine vielfältigen Wandernetze und die Baiersbronner Schätze. Der Frischkäsetaler mit Dost ist auch bei den Baiersbronner Sterneköchen sehr begehrt, erklärt Wanderführerin Christel Göntgen.
Baiersbronn hat 15.000 Einwohner. Baiersbronn ist bekannt durch die gute Küche. Wir haben 8 Sterne, wir sind das 8-Sterne-Dorf. Und das dann auf 15.000 Einwohner gerechnet, das ist schon eine tolle Sache.
Zum Glück findet man die Käsekreationen vom Peterlehof nicht nur in ausgewählten Gastronomiebetrieben, sondern für bodenständige Genießer auch auf den Wochenmärkten von Baiersbronn und Freudenstadt. Bleibt nur noch die Frage an den erfahrenen Käser, wie viel ist Handwerk und wie viel ist Kreativität beim Käse machen?
Ja, über die Hälfte Kreativität auf jeden Fall. Also das Handwerk, den Käse herstellen, kann ein Anfänger in 2 Tagen erlernen. Aber ja, was man dann draus macht, das wächst einfach mit der Zeit, ja, und ist sehr individuell, geschmacksabhängig. Ja.
Dem Käse im Schwarzwald auf der Spur. Denn für Käse ist Deutschlands größtes Mittelgebirge wahrlich nicht bekannt. Gerade in den letzten Jahren spezialisieren sich immer mehr Bauernhöfe auf die handwerkliche Käseherstellung und produzieren feine Frischkäsesorten bis hin zum würzigen Bergkäse. Durch die direkte Vermarktung ab Hof ist es dabei auch den kleinen Betrieben möglich zu existieren. Sie tragen damit auch zum Erhalt der einmaligen Kulturlandschaft bei. Wer heimischen Käse isst, tut aktiv etwas zur Offenhaltung der Landschaft. Landschaftspflege mit Messer und Gabel sozusagen. Alltag auf 24 Höfe, dem Betrieb von Cornelia Reich. Nachmittags kommen die ersten Kühe von der Weide. Gemächlich trotten die braunen Rinder in Richtung Ställe. Die Melkmaschine läuft bereits.
Das ist zum Beispiel die Heugrube, wo jetzt gemolken wird, als erstes, wo quasi wir nur Käse draus machen. Und dann gibt es die Hauptgrube, wo wir melken, und zum Schluss quasi die Ämme. Und da sehen wir jetzt vielleicht auch nicht alles, weil die zum Teil jetzt einfach nur auf der Weide sind.
Connys Käsemanufaktur. Seit 2002 führt die kleine, resolute Frau die Käserei, oberhalb von Loßburg gelegen. Ein Luftkurort im idyllischen Kinzigtal. Wir sind also immer noch im Nordschwarzwald. Cornelia Reich kümmert sich mit ihrem vierköpfigen Team ums Käsemachen. Ihr Handwerk hat die Mitvierzigerin in der Schweiz gelernt.
Das war auch ein kleiner Betrieb wie ich und wollte extra nicht so große Betriebe. Und da war ich in einer kleinen Käserei auf der Alm.
Ihr Vater hatte eine Brennerei, aber sie hat schon früh ihre Liebe zum Käseherstellen entdeckt.
Ja, auf jeden Fall. Es war eine Faszination, die habe ich schon immer gehabt. Muss ich sagen, ja.
Das Besondere, die Milch wird von den 120 hofeigenen Kühen produziert, macht in der Woche zwischen 1000 und 2000 Liter Milch und um die 100 Kilo Käse pro Woche.
Man kann so die Faustregel beim Hartkäse sagen, 100 Liter, 10 Kilo Käse.
Connys Käsemanufaktur lässt das Herz eines jeden Käseliebhabers höher schlagen. Bei Conny gibt es nicht nur Frischkäse, Hartkäse, Schnittkäse und verschiedene Camemberts, sondern auch Joghurt und Quark, verfeinert mit Wildkräutern, Safran, Sesam oder Sonnenblumenkernen. Ein besonderer Genuss, der Waldhexenkäse mit frischen Tannentrieben.
Den kann ich nur zu einer bestimmten Zeit sammeln. Das ist zwischen der 20. KW-Woche und der 23. KW-Woche, wo quasi die Triebe ganz frisch draußen sind. Und dann hätte ich ein ganz spezielles Aroma, wo quasi so ein Glücksgefühl gibt, wenn man da drauf beißt. Und dann gehe ich halt on Tour und sammle dann quasi Tanne und Fichtennadel, tue das dann in den Waldhexenkäse. Also, weil es war mir immer wichtig, wenn ich im Schwarzwald bin, muss ich was Schwarzwälderisches machen. Und mit unter Schwarzwälder Kirsch konnte ich nichts anfangen. Sag ich jetzt einfach mal.
Aus Conny Reich spricht auch die neue Generation von Käserinnen und Käsern im Schwarzwald. Kleine Betriebe, die durchaus kämpfen müssen, aber auch innovative Landwirte, die handwerkliches Können und Leidenschaft vereinen. Das Aroma und der Geschmack des Käses sind das Produkt aus saftigen, kräuterreichen Wiesen und Weiden sowie einer schmackhaften und hochwertigen Milch.
Ja, da bin ich montags immer unterwegs. Auch die Kräuterkäse sammle ich eigentlich alle Kräuter sammle ich selber.
Also ich habe gerade den Mittelalter probiert, ich fand den schon echt kräftig.
Ja, der ist auch so.
Conny verkauft mittlerweile nur noch auf dem Hof, geht nicht mehr auf den Wochenmarkt und beliefert noch 2 bis 3 Hotels. Und welcher Käse wird am meisten verkauft?
Der Blütenkäse.
Ja. Blütenkäse. Es gibt in Frankreich im Südelsass einen sogenannten Käsepapst, Bernard Antony, der sagt, Blödsinn, der Käse, le fromage, muss so gut sein, dass er von sich aus schmeckt. Er bräuchte keine Blüten.
Ich glaube, dass vieles Aussehen ist. Der zum Beispiel eine Blüterinde drumherum und ich denke, es ist viel, man sieht mit dem Auge und man isst dann dementsprechend.
Das heißt, Ihr Blütenkäse wäre auch ohne Blüten super?
Ich finde schon, ja.
Bleibt auch an die erfahrene Käserin die Frage, wie viel ist Handwerk und wie viel ist Kreativität beim Käsemachen?
Das kommt von selber. Das hat man oder hat man glaube ich nicht. Ich weiß es nicht. Also ja, die Idee habe ich dann schon irgendwie.
Herzlich willkommen im Kühlhäusle Schönwald. Mein Name ist Martin Dengler, darf ich gerne Martin zu mir sagen. Ja, auf 1000 Meter tut man sich. Ja, wir befinden uns hier im 403 Jahre alten Gebäude. Das Haus ist Baujahr 1620. Dieses Haus haben wir 2016 von der Naturvereine St. George übernommen. Ja, und betreiben seit 2017 eine kleine Wanderwirtschaft. Seit 2019 bieten wir hier die Käsekurse an.
Ein zauberhaftes altes Haus mitten im Hochschwarzwald unweit von Schönwald. Das Küfferhäusle bietet nicht nur eine kleine deftige Speisekarte mit Vesperplatten, sondern auch eine Atmosphäre, Atmosphäre, die zum Verweilen einlädt. Rustikale Einrichtung in der Einkehrstube. In dem schönen Außenbereich sitzt man inmitten der Natur, umgeben von Wald, Wiesen und Feldern und kann dort wunderbar die Seele baumeln lassen. Aber auf unserer Reise ist ja buchstäblich alles Käse. Also geht es jetzt in Medias Res. In dem Workshop lernen wir unter Anleitung von Martin Dengler selber Käse zu machen, erfahren Wissenswertes über die Herstellung und bekommen Rezepte zum Nachmachen für zu Hause an die Hand. Die Käseküche ist ein relativ kleiner, uriger Raum mit niedriger Decke. Unsere 10-köpfige Gruppe steht jeweils zu zweit an einem kleinen Kupferkessel. Mit Schürze und weißen Häubchen ausgestattet. Wir sind gespannt. Nach nur 4 Stunden können wir unser Produkt mitnehmen, stellt uns Martin in Aussicht.
Käse war mein Hobby. Ja, ich habe es zum Beruf gemacht. Ich habe immer wieder mal so 15, 20 Jahre mich versucht in Camembert-Herstellung zu Hause. Das hat mal funktioniert, mal nicht funktioniert. Da habe ich meine Frau einfach auf den Käsekurs geschickt. Und seitdem ich hier das mache, habe ich mich ausbilden lassen im Allgäu.
Bei einem Allgäuer Käsemeister hat Martin gelernt, auch wie man an einem Tag einen Schwarzwälder Weichkäse herstellt, den Küfferella.
So, wir stellen heute einen Weichkäse her, aus Kuhmilch nach Feta-Art. Ursprünglich wird Feta aus 100% Schafsmilch hergestellt, maximal 30% Ziegenmilch. Warum heißt es nach Feta-Art? Feta ist ein geschützter Name. Der Feta darf sich nur nennen, der Käse, wo in Griechenland produziert wird, und zwar auf dem Festland und auf der Insel Lesbos. So, dann fangen wir an. Ihr dürft jetzt jeder in den Topf 3 Liter Milch einrühren.
Ganz wichtig, welche Milch darf man verwenden und welche nicht. Wir benutzen Schwarzwaldmilch, traditionell hergestellte Biomilch, die speziell pasteurisiert wurde.
So, wir verwenden die sogenannte Frischmilch. Das ist der Begriff, wo wir von früher her kennen. Diese Milch wird bei 72,5 Grad pasteurisiert, 3 Sekunden lang. Und dann wird sie abgeschreckt. Hier ist ganz wichtig, dass hinter drauf steht, nicht homogenisiert. Das muss draufstehen, dann funktioniert das Käse.
Also keine länger haltbare oder Haarmilch.
Hoch erhitzt. Alles kaputt. Ja. Beim Käse kommt es auf den Kalzium und auf den Eiweißgehalt an. Wenn das Kalzium kaputt ist, gerinnt, wird die Milch nachher nicht dick.
Als nächstes kommt dann Naturjoghurt dazu und eine Käsekultur. 2 Messerspitzen Milchsäurebakterien, speziell gezüchtet, gefriergetrocknet in Pulverform. Für jede Käsesorte gibt es einen entsprechenden Kulturenstamm, erfahren wir. Dann erwärmen wir das Ganze. Und dann fängt das Rühren an, schön in Form einer 8.
Und die Milch von oben nach unten wird alles gut durchmischt. Ja.
Ja, kann man aber lernen.
Aber hier dient es einfach dazu, dass die Milch sich mit dem Joghurt und mit der Kultur gut vermengt.
Die Milch wird auf 36 bis 38 Grad erwärmt.
Jede Käsesorte hat ihre eigene Temperatur. Also bis zum Dicklegen der Milch ist bei jedem Käse gleich. Ab dem Schneider unterscheidet sich das dann mit Temperaturführung und Rühren.
Wenn die Milch auf Temperatur ist, fügen wir Lab hinzu. Danach geht der Prozess unaufhaltsam vonstatten.
So, ab diesem Zeitpunkt müsst ihr zu Hause, wenn ihr das macht, die Uhr stellen auf 40 Minuten. So lange dauert dieser Prozess, bis die Milch dickgelegt ist. Innerhalb von diesen 40 Minuten wird das Enzym Lab die Milch dicklegen.
Das heißt, das Lab in der Milch bewirkt, dass sie gerinnt, fest wird und nach 40 bis 60 Minuten erhält man eine erstarrte, stichfeste Masse. In unserer Pause wird diskutiert, ob Vegetarier Käse essen dürfen. Wir erfahren, es gibt 3 verschiedene Labsorten. Das tierische Lab, ein Ferment aus dem Kälbermagen.
Dann gibt es das synthetische Lab und das Labkraut, wo in der Natur wächst. Das kann man auch verwenden. Ja. Das ist natürlich nicht so intensiv wie jetzt das tierische Lab, weil das tierische Lab hat eine Konzentration 1 zu 50.000. Ja. So, Lab ist sehr teuer, ja. Aber in der professionellen Käseherstellung bzw. in der Milchwerke, ja, die wo große Mengen verarbeiten, da wird schon lange kein tierisches Lab mehr genommen, da wird synthetisches Lab genommen. Oder Labersatzstoff, wie man auf der Packung liest. Das heißt also, bedingt kann ein Vegetarier Käse essen, er muss halt hinter auf die Zutatenliste gucken.
Wir haken nochmal nach, was ist Lab genau?
Lab ist ein Enzym, was das Kalb hat. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, das Kälble trinkt von der Mutter Milch, ja, und die Milch kann das Kälble nicht verarbeiten. Das würde verhungern. Deswegen hat das Kälble, das ist so ein Ausdruck von so einer Magerhaut, das Rostbraune, was ihr da seht, ist Lab in fester Form. Jetzt kommt Milch, 34 Grad, 35 Grad von der Kuh in den Magen vom Kälble. Genau das gleiche wie in dem Topf hier. Ja. Und da fängt das Enzym an auszuströmen. Das macht es jetzt natürlich auch hier in der Milch. Das fängt jetzt an zu arbeiten, das Enzym, und legt die Milch dick. So nach ca. 40, 50, 30 Minuten so springt das Kälble auf, macht die ganze Sache im Magen kaputt, ja, hat das Käse im Bauch. Ja, das, was er nachher auch hat. Und Molke.
Nach 40 Minuten ist die sogenannte Galerte, die gelegte Milch, entstanden. Also machen wir uns ans Schneiden der Milch. Nicht mit einer Käseharfe, wie normalerweise, wenn größere Mengen in entsprechenden Kesseln bearbeitet werden, sondern mit einem Spachtel. Zu Hause geht auch ein Messer, sagt Martin. Nach dem Schneiden rühren wir noch einmal um, dann haben wir den sogenannten Käsebruch. Dann trennen wir den Käse von der Molke und dann geht es zur Abfüllung und zur Pressung.
Aber die Galerte geschnitten, das ist immer noch kein Käse. Käse wird es erst, wenn wir es einmal umrühren. Dann haben wir den Käsebruch.
Umso wärmer jetzt die Milch wird oder der Käse und umso kleiner der Käsebruch ist, desto fester wird nachher der Käse, erklärt unser Kursleiter.
Eine Schnittkäse, wo 6 Wochen reift.
10.21 Uhr, RBB24 Inforadio Verkehrsservice mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der A113 Richtung Berlin. Zwischen Schönefelder Kreuz und Waltersdorfer Dreieck liegt ein toter Greifvogel auf der linken Spur der A113 Richtung Berlin.
Wird nachher der Käse, erklärt unser Kursleiter.
Eine Schnittkäse, wo 6 Wochen reift, muss man schon eine halbe Stunde rühren. Und bei einer Hartkäse 2 Stunden.
Puh, zum Glück muss ich mir den Ablauf nur grob merken und vor allem keine Zahlen.
Ja, also Temperatur und so weiter. Da gibt es zum Schluss für jeden ein kleines Rezept, dass es daheim nachmachen kann. Da steht alles drin beschrieben, die ganze Temperatur, die Abläufe und Vorgehensweise. So, jetzt kommen wir mal zur Abfüllung. Und dann dürfen wir mit Hilfe von dieser Kelle diese gesamte Inhalt, Molke mit Käse, hier rüber transferieren. So, dann habt ihr einen weißen Deckel bei euch am Platz liegen. Das ist der Pressdeckel. So, dann habt ihr hier so eine Eimer mit Gewichte drin und die stellt ihr einfach oben drauf. So, das geht jetzt ungefähr eine halbe Stunde, bis man den Käse rausholen kann. Und ihr tun morgen quasi, also wenn ihr das zu Hause machen würdet, würdet ihr nach einer halben, dreiviertel Stunde diesen Käse im Kühlschrank stellen. Und zwar so, wie er ist, bis am nächsten Morgen. So, wenn diese 12 Stunden vorbei sind, dann stürzt man diese Form und salzt den Käse ein. Normale Salzstreuer. Dann tun wir wieder in den Kühlschrank zurück, lässt es nochmal 2 Stunden wirken und dann kann man essen.
Die Zeit vergeht wie im Flug. Der Kurs dauert ca. 2,5 Stunden mit den Pausen, die zur Käseentwicklung immer wieder erforderlich sind, nochmal 1,5 Stunden. Dann können wir unseren Käse in die Kühltasche packen. Zu Hause war der Küfferella übrigens ratzfatz verspeist. Lecker. Und selbstgemachtes schmeckt so oder so noch mal besser. Bleibt nur noch die Frage auch an den Workshop-Leiter. Wie viel ist Handwerk und wie viel ist Kreativität beim Käsemachen?
Also kommt drauf an, was man herstellen will. Ja? Mit Käse kann man alles machen. Man kann ihn affinieren, man kann ihn verfeinern, kann Kräuter untermischen, man kann die Geschmacksrichtung, die Härtegrade, kann man selber bestimmen. Dazu ist natürlich nötig, Erfahrung zu sammeln. Und Erfahrung sammelt man nur, wenn man selber macht. Die Grundlage vermittle ich hier in diesem Kurs, wie der Käse funktioniert. Und dann kann man drauf aufbauen.
Sprich, der Weg zur Käsefachfrau ist noch lang. Aber dem Käse auf der Spur komme ich auch auf den Geschmack.
Ja, wenn keine weiteren Fragen mehr da sind, bedanke ich mich recht herzlich bei euch fürs Kommen. Ich hoffe, ihr habt einiges mitnehmen können. Ja, und herzlichen Dank.
Na super, ja. Danke.
Weitere Standbeine haben wir hier gegenüber von der Käserei aufgebaut, machen eine eigene Kosmetika. Und das ist jetzt der Hintergrund, die Molke, die wir in große Menge übrig haben beim Käsemacher, eignet sich zum einen sehr gut als Futtermittel, gerade für die Schweine, perfektes Futtermittel, alles drin, was die Tiere brauchen, Mineralien, Vitamine in große Menge. Aber Molke hat noch einen Effekt, und zwar einen guten Hautpflegeeffekt.
Alles Käse auch bei Martin Braun? Ja. Aber auch noch mehr. Vor 30 Jahren begann der Familienbetrieb bereits mit der Käseproduktion und dem Verkauf im eigenen Bauernladen. Seit 2006 kam ein neues Produkt dazu, Naturkosmetik mit Frischmolke. Der Landwirt vom Ospellehof hoch über Hinterzarten schwärmt von Cremes, Masken, Peelings und Badezusätzen.
Und Sie kennen vielleicht noch ein altes Hausrezept, beim Sonnenbrand Quark drauf zu tun, das lindert sehr schnell. Und es kommt daher, weil die Milchsäure in der Milch drin, unsere menschliche Milchsäure, die wir selber auf der Haut produzieren, sehr artverwandt ist. Deshalb pflegt es so gut auf der Haut. Wusste vor 2000 Jahren schon Kleopatra, hat auch schon in Eselsmilch gebadet und wir machen es heute noch. Bei uns kommt alle zwei Wochen morgens 10 Liter Mulke auf die Seite beim Käse machen, einen Eimer. Und diese 10 Liter frische Mulke kommen abends in die Badewanne als Badezusatz. Und wenn ich dann eine Viertelstunde ein Frischmulkebad gemacht habe, habe ich ein tiptop Hautgefühl. Das merkt man mit einem Mulkebad schon.
Das Käsewasser, die Molke, ist also ein idealer Pflegewirkstoff, da sie reich an Proteinen ist und somit auch von empfindlicher Haut sehr gut vertragen wird, erklärt der umtriebige Landwirt. Martin Braun, Ende 50, Typ Naturbursche, sprüht vor Energie. Ein Selfmade-Man mit vielen pfiffigen Ideen. So hat er sich das Käsemachen selber beigebracht, was sich allerdings fast...
10.25 Uhr, RBB 24, Inforadio Verkehrsservice mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der A11, Berlin Richtung Stettin. Zwischen Wandlitz und Lanke eine ungesicherte Unfallstelle auf der linken Spur der A11, Berlin Richtung Stettin.
Vielen pfiffigen Ideen. So hat er sich das Käsemachen selber beigebracht, was sich allerdings fast 2 Jahre hingezogen hat, bis es funktionierte, berichtet er mit einem Lachen. Mit seiner Kosmetiklinie, die Ospellehof Schwarzwald Kosmetik, hat er neben der Käserei, der Vermietung von Ferienwohnungen, Gastronomie im Winter und den Tieren, Schweine, Hühner, schottische Hochlandrinder, eine weitere erfolgreiche Nische für seinen landwirtschaftlichen Betrieb gefunden.
Ich habe gedacht, das könnte jetzt auch mal probieren. Ja, aber im Bücher über das Thema und dann auf dem Küchenherd im Stielpfennle habe ich Kosmetik angerührt mit unserer Molke drin und es hat also viel besser geklappt als Käse machen am Anfang. Da haben wir gleich ganz gute Produkte gehabt und habe gedacht, das könnte ein Standbein werden und dann habe ich Fachleute gesucht, die sowas begleiten, da brauchst du jemanden, der Rezepturen dann aufs Papier bringt. Im Laufe der Jahre wurden die Produkte mehr, die Rezeptur haben wir ständig verbessert und in der Zwischenzeit haben wir richtig gute Naturkosmetik.
Durch den hohen Anteil an Frischmolke entstanden zusammen mit hautpflegenden pflanzlichen Ölen hochwertige Rezepturen.
Ja, wir machen aktuell 2 Sorten Gesichtscreme, also eine leichte, eine reichhaltigere Tages-Nacht-Creme, dann Körperlotion, Körpercreme, Handcreme, Shampoo. Das aktuellste Produkt ist was für Männer. Männer müssen sich auch pflegen, dürfen sich nicht hängen lassen. Weil es aber Männer keine 3-4 Produkte brauchen, weil sie nachher nicht mehr wissen, was wir hingeschmiert werden. Aber für Männer All-in-One-Creme. Also das schwarze Flasche, wo da links stehen, das ist eine Creme für den ganzen Mann, von Kopf bis Fuß, kann er sich mit einem Produkt pflegen. Aber so sind die Männer versorgt, brauchen nicht dauernd Nachfrage bei der Frau und das ist ein ideales Männerprodukt.
Der Ospellehof liegt 1 Kilometer vom Ortskern Hinterzarten entfernt, leicht erhöht im Ortsteil Windeck, mit herrlicher Aussicht. Hinterzarten, unter anderem ein Skisprungmekka im Hochschwarzwald, nahe Frankreich, der Schweiz und nur 30 Kilometer vor den Toren von Freiburg gelegen, ist die beliebteste Ferienregion im Schwarzwald.
Und da haben wir natürlich das Glück, dass wir mit Hinterzarten eine starke Tourismusgemeinde unter dran haben. Wir haben hier im Dorf etwa 500 bis 550.000 Übernachtungen pro Jahr. Und die Umlandgemeinde Titisee, Feldberg nebendran sind eine ähnliche Kaliber. Und habe gedacht, mit so vielen Touristen sollte es eigentlich funktionieren.
Der Ospellehof in Hinterzarten liegt an der Schwarzwälder Käseroute. 18 Hofkäsereien im Naturpark Südschwarzwald haben sich zum Verein Käseroute zusammengeschlossen. Sozusagen eine Route für Genießer. Unterwegs in Schwarzwälder Käseküchen. Ich nehme den Gedanken mit, dass Käse so viel mehr ist als vergorene, schnittfeste Milch. Im Schwarzwald mag es nicht so viele Käsereien geben, aber geschmacklich halten sie mit Sicherheit mit den bekannteren Käsemachern aus dem Allgäu mit. Und ich bin beeindruckt von den engagierten, authentischen Schwarzwälder Käsern und Käserinnen. Für sie ist ihr Beruf mehr als nur Handwerk und Broterwerb. Für sie ist Käsemachen auch Berufung.
Astrid Kretschmer war unterwegs auf einer Alles-Käse-Reise im Schwarzwald. Ich bin Tina Witte und hier gibt es jetzt gleich die wichtigsten Nachrichten des Tages.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Noch einmal die Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der A11 Berlin Richtung Stettin. Eine ungesicherte Unfallstelle auf der linken Spur zwischen Wandlitz und Lanke. A2 Richtung Berlin. Zwischen Ziesa und Wurlin Stau nach einem Unfall. Die rechte Spur ist blockiert plus 30 Minuten. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Großkreuz und Leest Stau an einer Baustelle plus 20 Minuten. Stadtverkehr Berlin. In Starken ist die Heerstraße stadteinwärts in Höhe Nennhauser Damm wegen eines Feuerwehreinsatzes gesperrt. Und in Reinickendorf gab es einen Unfall auf der Markstraße. Deswegen ist sie zwischen Pankower Allee und Holländerstraße stadteinwärts gesperrt. Prenzlauer Berg. Auf der Bornholmer Straße sind in Höhe Schönfließerstraße die Ampeln außer Betrieb. Bitte Vorsicht an der Kreuzung. Und in Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskow Allee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten gesperrt. Den Livestream im RBB 24 Inforadio gibt es auch auf Zuruf über Ihren Smart Speaker.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 10.30 Uhr mit Werner Schoninger. Die Zölle von US-Präsident Trump dürfen laut einem Gerichtsurteil erstmal nicht in Kraft treten. Das gilt auch für die bilateralen Handelsabkommen, die in den vergangenen Wochen ausgehandelt worden sind. Das Gericht für internationalen Handel in New York begründet seine Entscheidung damit, dass nur der Kongress Zölle gegen andere Länder verhängen darf. Trump hat demnach mit seinen Notstandsbefugnissen seine Kompetenzen überschritten. Die US-Regierung hat allerdings schon Berufung gegen die Entscheidung der relativ niedrigen juristischen Instanz eingelegt. Die Klagen haben 12 Bundesstaaten eingereicht, darunter auch 2 republikanisch regierte. Die Bundesregierung plant eine Digitalabgabe für große Internetkonzerne wie Google und Meta. Nach Angaben von Kulturstaatsminister Weimer ist eine Gesetzesvorlage dazu schon in Arbeit. Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel.
Weimer spricht im Stern von einem Plattform-Soli. Er verweist darauf, dass die Konzerne in Deutschland Milliardengewinne machen und von der kulturellen Leistung und Infrastruktur des Landes profitieren, sich aber den Steuern weitgehend entziehen. Deshalb schlägt Weimer eine Abgabe von 10% vor und verweist auf Österreich. Dort gibt es bereits eine Digitalabgabe. Für die Nutzer von Google oder Meta habe es dort keine relevante Preissteigerung gegeben.
Im Gazastreifen hat eine große Menschenmenge ein Lagerhaus des Welternährungsprogramms gestürmt und geplündert. Nach UN-Angaben sind in dem Gedränge mindestens 2 Menschen gestorben und viele weitere verletzt worden. Die Organisation sprach von Horden hungriger Menschen, die in das Gebäude eindrangen. Von palästinensischer Seite heißt es, dass auch 2 Menschen erschossen wurden. Die Ukraine hat sich grundsätzlich bereit erklärt, sich zu 2. direkten Gesprächen mit russischen Unterhändlern zu treffen. Der ukrainische Verteidigungsminister Umerow forderte allerdings vorher, die russischen Bedingungen für einen Frieden zu sehen. Er selbst hat nach eigenen Angaben dem russischen Chefverhandler schon ein Dokument mit der ukrainischen Position übergeben. Der Vorschlag für das weitere Treffen kommt vom russischen Außenminister Lavrov. Demnach sollen beide Seiten am nächsten Montag wieder in Istanbul miteinander sprechen. Der Streit zwischen der AfD und der Vermieterin ihrer Bundesgeschäftsstelle in Berlin-Reinickendorf geht in eine neue Runde. Wie der Tagesspiegel berichtet, strebt die AfD eine Mediation mit der Eigentümerin des Gebäudes an. Laut AfD-Vorstandsmitglied Gottschalk geht man damit auf den Vorschlag des Landgerichts ein. Gestern ist bekannt geworden, dass die Vermieterin eine Räumungsklage eingereicht hat. Grund ist laut Gericht eine nicht genehmigte Wahlparty. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter heute wechselnd bewölkt mit Sonnenschein, dabei trocken, maximal 18 bis 20 Grad und es weht ein böiger Nordwest- bis Westwind. Aktuell in Berlin-Dahlem 13 Grad und in Fürstenwalde-Spree 15. Morgen viele Wolken mit einzelnen Schauern, im Tagesverlauf sonniger bei Höchstwerten zwischen 22 und 25 Grad. Und wiederum stark böigem Westwind. Die Zeit 10.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio Spezial.
Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs an Himmelfahrt. Ich bin Tina Witte und wir reisen an den Klondike River in Kanada. 1896 brachen über 100.000 Menschen aus aller Welt zum Klondike im äußersten Nordwesten Kanadas an der Grenze zu Alaska auf, um Gold zu finden. Sie alle nahmen große Strapazen auf sich, um überhaupt dorthin zu gelangen. Heute ist es ein recht bequemer Flug, etwa von Berlin nach Frankfurt, dann nach Vancouver und Whitehorse bis nach Dawson City. Dabei werden die Flugzeuge von Etappe zu Etappe kleiner, bis am Ende nur noch ein 10-Sitzer in Dawson City landet. Dann hat man die alte Goldgräberstadt erreicht. Und noch heute wird am Klondike Gold gewaschen. Auch von Peter Kaiser.
Wir sind hier auf dem alten Goldgräberfriedhof in Dawson City, oben am Berg, am Midnight Dome. Und hier haben wir also die Gräber zum Beispiel der Royal Canadian Northwest Mounted Police, also der Vorgänger von der RCMP. Und wenn man hier sieht, die Leute sind alle 1898, 99, also direkt während der Goldrauschzeit gestorben. Die Alter davon alle 28, 29, 31 Jahre alt, also sehr, sehr jung gestorben.
Seit über 40 Jahren repräsentiert Holger Beergold das Yukon-Territorium in Deutschland. Jetzt geht Holger, der auch Mr. Yukon genannt wird, auf dem alten Goldgräberfriedhof oberhalb von Dawson City am nordwestkanadischen Yukon River an den über 120-jährigen Grabsteinen und Kreuzen vorbei.
War eine sehr, sehr harte Zeit damals. Hier oben, dann sieht man auch auf Kreuzen Sachen wie erschossen am so und so vielten von. Und also da ist sehr interessant, da mal einfach durchzulaufen und sich anzuschauen.
Am 16. August 1896 wurde am Bonanza Creek an der Mündung des Klondike River zum Yukon River Gold gefunden.
Das war ja eine Gruppe aus drei Herren und einer Dame. Die Dame war eine Indianerin, die Ehefrau von dem Kamax, dem der Goldfund zugeschrieben wurde. Und man sagt, dass die beim Kaffeewasserholen das Gold gefunden haben. Und jetzt stellt man sich einfach mal die Frage, wer hat früher zu dieser Zeit Kaffeewasser geholt? Diese Frau wurde im letzten Jahr in die Hall of Fame der Goldgräber mit aufgenommen. Die ist, glaube ich, in Toronto.
Well, I dreamed I saw the knights in armor come and saying something about a queen.
Am 14. Juli 1897 setzte der Klondike-Goldrausch ein, der mehr als 100.000 Menschen aus aller Welt von Alaska aus in den Nordwesten Kanadas brachte. Von dort aus ging es über den Chilkoot Trail, einem zerklüfteten Bergpass mit 1.500 aus Schnee und Eis gehauenen Stufen und einem Höhenunterschied von 300 Metern.
Also die haben so einiges über den Chilkoot rübergebracht. Da sind Frauen rübergegangen, auch eine ziemlich große Anzahl von Frauen sind rübergegangen, die entweder Goldgräber begleitet haben oder die ihr eigenes Glück da oben versuchen wollten. Und auch an Material haben die Sachen rübergebracht, da greift man sich heute an den Kopf wirklich. Und man sieht noch die Überbleibsel, weil viele, denen wurde dann die Last zu schwer und die haben es dann einfach liegen lassen. Früher war das Umweltverschmutzung, heute ist es Kultur. Vom Piano über die Waschmaschine haben die alles über den Chilkoot rübergetragen.
Wenige wurden reich beim Goldrausch. Manche davon indirekt.
Am Ende des Chilkoot-Passes, am Lake Bennett, war die Siedlung Bennett. Und da hat eigentlich der Reichtum von den Trumps begonnen. Da hat der Großvater von Donald Trump, der Frederick Trump, ein Hotel betrieben und war eigentlich der größte Zuhälter nördlich des Chilkoot-Passes. Und hat wirklich großes Geld verdient, kam dann nach Whitehorse, hat dort ebenfalls ein Hotel betrieben und als dann die RCMP, also die Royal Canadian Mounted Police, hierher kam nach Whitehorse, hat er die Zelte abgebrochen und ist nach Europa rübergegangen. Und von dort nahm das Übel dann seinen Lauf.
Hier ist der Claim 33. Hier seht ihr echtes Gold. Ihr könnt sehen, wie es schimmert in der Sonne. Hier, immer mehr. Man muss es von Pyrit unterscheiden, Katzengold. Wenn es im Wasser liegt, sieht es aus wie Gold. Und viele Leute denken, oh, das ist Gold.
When you see it, it's also like some type of black sand. And when it's actually in the river, it can shine more in the sun. So a lot of people thought that this was gold.
Im Claim 33 nahe Dawson City, einem Touristenclaim, führt Danny zum Klondike. Er erklärt den Besuchern, was es zum Gold und zum Goldsuchen zu erklären gibt. Später waschen alle Gold.
So when you have some gravel like this, you're actually gonna go and fill up your pan.
Du füllst etwas Wasser in die Pfanne. Alle Kieselsteinchen hier aus dem Fluss müssen mit Wasser bedeckt sein. Dann musst du alles vorsichtig hin und her schütteln. Alle Stückchen müssen sich bewegen. Nach und nach gehen die Kiesel vorne heraus.
Gold, sagt Danny, ist schwerer als alles andere Gestein. Es bleibt in der Pfanne zurück. Danny, der Touristen zu den alten Claims, den Goldgräberfeldern führt, steht jetzt mit uns im Free Claim Number 6 am kanadischen Klondike River. Hier dürfen Touristen mit der Pfanne und im Wasser stehend Gold waschen. So wie vor 120 Jahren die Goldsucher beim legendären Gold Rush. Der wurde 1887 von George Carmack, der von San Francisco an den Yukon gekommen war, ausgelöst. Carmack hatte am heutigen Bonanza Creek das erste Nugget gefunden. Es dauerte ein Jahr, bis diese Nachricht in der Welt war, aber dann...
And then you're gonna slowly tilt your pan to the front. So all the gravel ends up in the front here of the crease, basically.
Wenn alles Wasser heraus ist, dann tauchst du erneut die Pfanne ins Flusswasser ein. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, ganz langsam. Und alles beginnt von vorne. Schüttle.
And you're gonna go and dip in the water. So you're gonna go and dip one time, two times, three times, four times. And then you're going to pick up some water again, and you're going to start over. So shake. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake.
Plötzlich glitzern winzige Goldkörner am Pfannenboden. Dann hebt man die Pfanne hoch und ruft.
And then we say, Bonanza.
Der spanische Freudenruf Bonanza meint so viel wie, ich habe Glück gehabt. Bonanza ist natürlich ebenfalls der Titel einer berühmten TV-Western-Serie in den 1960er Jahren.
Dieses Foto zeigt Jack London am Chilkoot Trail am 21. August 1897. Das ist das einzige bekannte Foto von Jack im Norden hier.
Jack in the North.
Der im Jahr 1897 erst 21-jährige Jack London folgte, wie 100.000 Menschen in diesem Jahr, dem legendären Gold Rush am Klondike River am Yukon im Grenzgebiet zwischen Alaska und Kanada. Nach der Überquerung des mörderischen Chilkoot Passes und der Stromschnellen bei Whitehorse steckte er im Yukon Territory den Claim Number 54 ab, um Gold zu finden. Heute ist Jack Londons Hütte in Dawson City, in der er den Winter 1897-1898 nur knapp den Skorbut überlebte, Teil des Jack London Museums. Dawn Mitchell, die im Museum als Kuratorin arbeitet, sagte, Jack litt hier.
So Jack London was hungry, poor. He was unable to find
Jack war arm, stets hungrig und unfähig, Arbeit zu finden in Kalifornien, wo er herkam. Als er vom Goldrausch hörte, kam er hierher, weil er hoffte, ein reicher Goldgräber zu werden. Auf Stewart Island dann, etwa 100 Kilometer von Dawson City entfernt, verbrachte er mit seinen Reisegenossen in der Hütte den Winter.
65 miles south of Dawson, and they prospected there. In that area.
Die Hütte ist klein und besteht nur aus einem Innenraum, der keine 20 Quadratmeter groß ist. Auch wenn es die Originalhütte ist, in der Jack lebte, so ist sie zum einen hertransportiert worden von Stewart Island, zum anderen ist nur noch der untere Hüttenteil original. Der obere Teil wurde auf eine entsprechende Rekonstruktion im Jack London Museum in Kalifornien aufgesetzt. Also gibt es zwei halbe Jack London Hütten jeweils tausende von Kilometer voneinander entfernt. Dawn geht einen Schritt hinein.
You can see the spruce pole bunks on the back wall.
Man kann die groben Bänke an der Rückwand gut sehen. die Karibu-Schädel da oben an der Decke. Alles ist exakt rekonstruiert worden, wie es damals aussah am Henderson Creek. Einige der Gegenstände sind original Goldrausch-Gegenstände. Man kann etwa den Eimer sehen mit der Goldpfanne.
Dazu liegen alte Flaschen am Boden. Essgeschirr steht auf dem kleinen Tisch. Eine Dose Corned Beef und eine Teepackung liegen herum. Der eiserne Ofen wird kaum Wärme gespendet haben. Jack wird bei den manchmal 50 Grad minus hier oben bitter gefroren haben. Auch auf und unter den Tierfällen. An einer Stelle der hinteren Blockwand steht mit Hand geschrieben: Jack London, Miner, Author, January 27, 1898. Noch heute waschen rund 500 Goldsucher am Yukon und beten, dass sie auch mal ein Nugget finden. Beten können sie auch in der anglikanischen Kirche St. Paul's in Dawson City. Das hölzerne, in verschiedenen Brauntönen gestrichene Gebäude ist im Stil der amerikanischen Carpenter Gothic, zu Deutsch Zimmermannsgotik, gebaut.
People like to come in.
Die Leute kommen herein, um in Stille zu beten. Touristen kommen, um die historischen Dinge hier zu sehen. Die Kirche wurde ja im Jahr 1902 gebaut und vor allem vom Geld der Goldgräber zu dieser Zeit. Die Kirche ist das wohl einzige Gebäude in Dawson, das von der Zeit des Goldrausches bis heute ununterbrochen in seiner ursprünglichen Bestimmung genutzt wird.
For its original purpose.
Lori Munro ist die Pfarrerin in der anglikanischen Kirche hier in Dawson City, der legendären Goldrauschstadt. Etwa 650.000 Mitglieder umfasst die anglikanische Kirche in Kanada insgesamt. Aufgeteilt ist sie in 30 Bistümer. Auf die Frage, ob in der St. Paul's Church hier in Dawson City auch sonntags Goldgräber kommen, lächelt die Pfarrerin.
No, unfortunately.
Nein, unglücklicherweise. Die Goldgräber haben sehr viel zu tun. Die Saison zum Goldwaschen ist sehr kurz. Sie kommen nach Dawson, wenn das Wetter gut genug ist, und da arbeiten sie auf ihren Claims. Und sie verlassen sie schon gar nicht, um nach Dawson in die Kirche zu kommen. Manche haben dennoch einen starken Glauben, andere dagegen gar nicht.
Eine Goldwaschsaison reicht von April bis in den September hinein. Danach friert der Fluss zu. Wer bis dahin nichts gefunden hat, für den ist das Jahr gelaufen. Auch wenn es das Bagger- und Aufbereitungsequipment heute vielfach gibt, überall am Klondike stehen die Männer und Frauen immer noch und waschen wie in alten Zeiten, vielleicht als Reminiszenz daran, das Wasser nach dem begehrten Edelmetall aus. Und manchmal, erzählt man hier, gibt es auch das pure Glück. Wie etwa bei jener Touristin, die am Klondike-Ufer spazierte, mit dem Fuß dort einen Stein wegkickte und darunter ein Nugget fand, wert 2000 Euro. Und generell, das Goldfinden ist eine Sache. Eine andere ist es, das Gold zu Geld zu machen.
Das meiste Gold, wenn es aus dem Boden rauskommt, ist recht fein. Was als Schmuck weiterverarbeitet werden kann, kriegen die Goldgräber meistens mehr bezahlt, als wenn man es sofort einschmelzt. Und dann, die kommen und bringen das Gold rein und wir suchen dann raus, was für uns geeignet ist.
'04 wurde der Nugget and Ivory Shop in der 990 Front Street in Dawson City gegründet. Dawson City liegt am rechten Yukon-Ufer und an der Mündung des Klondike. Die Miner haben es daher von ihren Claims bis zum Nugget and Ivory Shop nicht weit, wo sie seit den 1970er Jahren von Uta Riley empfangen werden. Greg etwa, der Schwiegersohn der 1944 im badischen Lahr geborenen Uta, setzt sich dann mit den angebotenen Nuggets hin und...
Dann suchen wir Nuggets raus, wo sich für Ohrring zum Beispiel eignen. Und der Prozess ist mit viel Zeit verbunden. Das Gold, was Sie hier sehen, ist in der Reinheit so ungefähr 85% rein. Wenn ein Miner das einschmelzt, kriegt er den Goldpreis. Wir bezahlen GST. Der Miner bezahlt GST, so das ist Mehrwertsteuer.
Ohrringe, Ketten, Ringe und andere Schmuckstücke machen Uta und ihre Familie aus dem angekauften Gold. Trotz aller Abzüge lohne sich Goldsuchen noch immer, sagt auch Uta, die als 22-Jährige im badischen Laar ihren dort stationierten kanadischen Mann lieben lernte und 1968 mit ihm nach Dawson City zog. Ein Weltenwechsel, sagt sie. Das Yukon-Territorium mit den über 480.000 Quadratkilometern ist ein Viertel größer als Deutschland, aber es leben nur 44.000 Menschen hier insgesamt. Dafür laufen 19.000 Bären herum. Es gibt 5 Stunden Tageslicht im Winter und die 12 Ampelanlagen sind auf einer Fläche so groß wie Spanien verteilt. Als am 3. Mai 1979 eine Flutwelle Dawson City heimsuchte und Kräfte zum Wiederaufbau gesucht wurden, fand Uta Arbeit im Nugget and Ivory Shop.
Ich habe Kaufmann gelernt. Und dann muss man eben hier flexibel sein. Und so der Verkauf und die Sache waren für mich selbstverständlich. In Kanada kann man auch Fernlernen machen. Ein kleiner Kurs in Calgary mitgemacht und dann wieder zurückgegangen und dann wieder nach Calgary. Denn hier ist nicht alles angeboten, okay, was man unbedingt wissen will oder braucht.
Auf die Frage, was sich seit den letzten 40 Jahren hier verändert hat und ob es inzwischen schlechteres Gold gibt als früher, lacht die freundliche kleine Frau. Sie schüttelt den weißhaarigen Kopf.
Besseres oder schlechteres Gold gibt's nicht. Okay. So heutzutage, wenn Sie rausgehen und meinen, dann machen Sie Ihre Bohrungen und dann sehen Sie, wie tief das Gold ist. Und dann je nachdem, was der Preis für Energiekosten sind, für Ihre Maschine und so weiter, so das Tal kostet mich vielleicht mehr Geld zum Gold rausholen. Und jeder hat seine Komfortzone, wie man hier sagt, wo man das Risiko eingehen kann. Das aufgeschrieben genau, wie viel Gold in jedem Jahr rauskommt. Dann kommt es auf den Goldpreis an. Sind zum Beispiel in der Zeit, das war eine unheimliche Menge, so, wo die rausgenommen haben, da war es über 1 Million Treuunzen, wo das im Moment viel weniger geworden ist. Aber die haben, was sie dafür gekriegt haben, das waren 22 Millionen Dollar, so, wo heutzutage, wenn sie zum Beispiel letztes Jahr sind 49.700 und rauskommen was 75 Millionen Dollar ins Gebiet gebracht haben.
Während die, die beim Gold Rush vor 130 Jahren Bonanza, also Glück gehabt hatten und dieses Glück dann im Casino feierten und oft genug auch dort wieder verloren, las Jack London damals in seiner winzigen Hütte Charles Darwins Hauptwerk über die Entstehung der Arten. Die Lektüre war der wahre Goldschatz für den noch jungen Autor, denn sie schuf den tieferen narrativen Gehalt für Londons folgende Romane »Ruf der Wildnis«, »Lockruf des Goldes«, »Der Seewolf« und andere. Wer allein am Klondike steht, aus den tiefen Wäldern rundherum Bären brüllen hört, dazu schwimmen Forellen und Lachs im klaren Wasser. Weit und breit ist kein Auto zu hören, keine menschliche Stimme. Der ahnt, wie der Ruf der Wildnis damals war und vielleicht auch heute ist. Doch die, die dem Ruf der Wildnis in anderer Weise folgen, die gehen langsam über die alten Holzbohlen zum Saloon des Downtown Hotels im 1400 Seelenort Dawson City. Hier ist vieles noch so wie vor 125 Jahren. Die Wege zum Schutz gegen den Schlamm etwas höher gelegt und aus Holz. Die wenigen Hotels. Und der Saloon mit den Kang-Kang-Tänzerinnen. Man denkt, hier könnte jetzt Burning Daylight um die Ecke kommen, der Protagonist in Jack Londons berühmten Roman Lockruf des Goldes. Doch die Diamond Tooth Gerties sind echt nah und laut. Hier passiert die zweite Zeitreise. Vom Goldrausch, der eigentlich 130 Jahre vorbei ist, hin zur Diamond Tooth Gerties Gambling Hall, Kanadas ältestem Casino mit einarmigen Banditen, Pokertischen und enorm viel Whisky sowie Hollys Truppe mit dem namensgebenden Diamanten auf dem Zahn.
Wir zeigen die Show jeden Tag, 7 Tage die Woche. Die Leute lieben die Show. Sie lieben es auch, sich hier zu zeigen. Und die Leute lieben es, hierher zu kommen, sich allein hier zu entspannen. Und sie mögen es auch, Teil der Show zu sein. Das ist ja hier ein bisschen was anderes als so eine reguläre Show. Which is something a little different that we do opposed to your regular
show. 3 unterschiedliche Shows laufen hier vom Mai bis September, bis es wieder Winter wird. Wild schwenken die Frauen zur Musik ihre voluminösen Röcke, zeigen immer wieder viel Bein in akrobatisch fließenden Bewegungen und recken ihre Rückseiten dem Publikum entgegen. Während die Frauen sich verausgaben, geschieht wenig entfernt im Downtown-Hotel Skurriles, denn
hier gibt es die Tradition, den Sourtoe-Cocktail zu trinken. Sourtoe bedeutet der saure See.
Holger Bergold ist der deutsche Repräsentant der Region.
Und es geht auf eine wahre Begebenheit zurück, wo ein Flusskapitän hier einen See, der amputiert wurde, in einem Alkoholglas gefunden hat. Und der hat daraus einen Drink entwickelt, nämlich den Sourtoe-Cocktail. Und den trinken die jetzt.
Die Geschichte ist, der Trapper Louis Lyken geriet beim Alkoholschmuggeln in den 1920er Prohibitionsjahren auf dem Yukon in einen Overflow, also Eiswasser, das auf der gefrorenen Eisdecke liegt. Weil aber Lyken von den Mounties gejagt wurde, der kanadischen Polizei, blieb ihm keine Zeit, die Schuhe auszuziehen und die Füße zu trocknen. Der große Zeh erfror. Louis wurde mit viel Alkohol betäubt, sein Bruder Otto erledigte die Amputation mit einer Axt. Getreu dem Motto, dass nichts Wertvolles vernichtet werden darf, liegt seitdem ein Sourtoe im vollen Whiskyglas.
Und der muss ausgetrunken werden und der Zeh muss mindestens an die Lippe stoßen. Dann bekommt man eine Mitgliedschaft im Sourtoe Cocktail Club, natürlich mit Zertifikat und allem drum und dran. Und das wird hier zelebriert.
Terry, der Sourtoe-Captain, hebt das Glas, reicht es mir rüber und murmelt beschwörend. Viele sind sich sicher, der Sourtoe-Cocktail führt die Hitliste der ekligsten Getränke weltweit an. Sicher ist aber auch, 85.672 lautet nunmehr meine Mitgliedsnummer im elitären Sourtoe-Cocktail-Club. Und während die Damen nebenan immer noch ihren Kang-Kang für die immer betrunkener werdenden Miner aufführen, einer nach dem anderen den Zeh an den Lippen im Downtown-Hotel hat, wird es in Dawson City Nacht. Eine Nacht mit Sternen und der unglaublichen Weite des stillen Yukon.
Peter Kaiser war am kanadischen Klondike unterwegs. Ich bin Tina Witte und hier geht es jetzt weiter mit dem Verkehrsservice und den wichtigsten Nachrichten des Tages. Thank you.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Brandenburg A2 Richtung Berlin, zwischen Ziesa und Wollin Stau an der geräumten Unfallstelle plus 20 Minuten. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland, zwischen Großkreuz und Leest Stau an einer Baustelle, sie benötigen etwa 30 Minuten länger. A11 Berlin Richtung Stettin, zwischen Lanke und Finofurt Stau plus 30 Minuten auch hier. Stadtverkehr Berlin, in Starken ist die Heerstraße stadteinwärts in Höhe Nennhauser Damm wegen eines Feuerwehreinsatzes gesperrt. In Reinickendorf ist die Markstraße stadteinwärts zwischen Pankower Allee und Holländerstraße gesperrt nach einem Unfall. Und Prenzlauer Berg auf der Bornholmer Straße sind in Höhe Schönfließer Straße die Ampeln außer Betrieb. Vorsicht an der Kreuzung. In Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskow Allee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten gesperrt. Und aktuelles zur S-Bahn: wegen eines technischen Defekts an einem Bahnübergang in Tegel kommt es bei der S25 zu Verspätungen und Ausfällen.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 11 Uhr mit Werner Schoninger. Die Zölle von US-Präsident Trump dürfen laut einem Gerichtsurteil erstmal nicht in Kraft treten. Das gilt auch für die bilateralen Handelsabkommen, die in den vergangenen Wochen ausgehandelt worden sind. Das Gericht für internationalen Handel in New York begründet seine Entscheidung damit, dass nur der Kongress Zölle gegen andere Länder verhängen darf. Trump hat demnach mit seinen Notstandsbefugnissen seine Kompetenzen überschritten. Die US-Regierung hat allerdings schon Berufung gegen die Entscheidung der relativ niedrigen juristischen Instanz eingelegt. Die Klagen haben 12 Bundesstaaten eingereicht, darunter auch 2 republikanisch regierte. Familien soll es nach den Vorstellungen von Bundesbauministerin Huberts leichter gemacht werden, ein Haus zu kaufen. Dafür will die SPD-Politikerin laut dem Redaktionsnetzwerk Deutschland Förderprogramme der Kreditanstalt für Wiederaufbau bündeln. Die Förderung soll demnach transparenter und schneller werden. Huberts forderte, eine Familie müsse auch mit normalem Gehalt Eigentum erwerben können. Im Moment sei das sogar mit Akademikergehältern schwer. Auf der Straßenbahnstrecke an der Wuhlheide in Berlin fährt die Tram seit dem Morgen wieder. Die Linie M17 pendelt nach Angaben der BVG auf dem betroffenen Abschnitt erstmal im 10-Minuten-Takt. Felix Moniak, RBB 24.
Die übrigen Straßenbahnlinien werden aber noch umgeleitet. Ab Samstag soll dann überall wieder Normalbetrieb gelten. Die Straße unter der maroden Wuhlheidebrücke war vor 10 Tagen wegen Einsturzgefahr gesperrt worden.
Die israelische Regierung hat nach eigenen Angaben weitere Siedlungen im besetzten Westjordanland genehmigt. Insgesamt handelt es sich um 22 Bauprojekte, die zum Teil schon fertig sind. Die Mehrheit der internationalen Gemeinschaft kritisiert den israelischen Siedlungsbau im Westjordanland als illegal. Dort leben inzwischen über 500.000 Israelis. Die Ukraine hat sich grundsätzlich bereit erklärt, sich zu zweiten direkten Gesprächen mit russischen Unterhändlern zu treffen. Der ukrainische Verteidigungsminister Umerov forderte allerdings, vorher die russischen Bedingungen für einen Frieden zu sehen. Er selbst hat nach eigenen Angaben dem russischen Chefverhandler schon ein Dokument mit der ukrainischen Position übergeben. Der Vorschlag für das weitere Treffen kommt vom russischen Außenminister Lavrov. Demnach sollen beide Seiten am nächsten Montag wieder in Istanbul miteinander sprechen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de.